Ja, und ich bin auch sehr dankbar für die Zeugnisse, die wir gehört haben, weil die führen auch uns zu der Predigt hin. Und ich möchte dir das Wort vorlesen. Es geht eigentlich nur um ein Wort und dann werden wir mal schauen, wie weit der Herr dich selber treffen wird dadurch. Ich glaube, das ist ein Wort, das der Herr gegeben hat. Psalm 68, Vers 7, da steht Folgendes. Den Einsamen gibt Gott ein Zuhause, die Gefangenen führt er heraus ins Glück und die Empöre aber bleiben im dürren Land. Das ist so ein cooles Wort, das lese ich gleich nochmal. Ja. Das gefällt mir so gut und du wirst am Ende der Predigt merken, wie zutreffend und stark das ist. Den Einsamen gibt Gott ein Zuhause, die Gefangenen führt er heraus ins Glück, die Empöre aber bleiben im dürren Land. Ihr Lieben, als ich 9 Jahre alt war, lange ist es her, das war 1967, da gab es ein kulturelles Ereignis, an dem sehr wahrscheinlich die meisten von euch nicht teilgenommen haben. Denn die Beatles veröffentlichte eine LP, so hieß das, Langspielplatte, die damals einschneidend war in der musikalischen Welt. Nämlich Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Einige sehen das ganz irritiert zum ersten Mal. Diese Langspielplatte, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, die war so trendsettig, dass sie sogar die Musikbibel der damaligen Welt genannt wurde und wurde das erfolgreichste Album der Beatles. Und wenn du genau hinschaust, da geht es um Lonely Heart Club Band. Es war so ein bisschen psychedelische, verkiffte Musik, muss man einfach sagen. Aber der ganze Ausdruck, der das weitergegeben wurde, das war ein Ausdruck einer verlorenen Generation. Eine Generation, die einsam war, die alleine war, die vernachlässigt war. Und damit bin ich, jetzt können wir das Foto auch wieder wegmachen, übrigens auch das Cover gilt als einer der besten Cover der damaligen Zeit. Aber damit sind wir bei einem der Dinge, worüber wir schon öfter mal gesprochen haben, die aber so zentral sind, wenn wir das Evangelium ernst nehmen und kennen. Nämlich eines der größten Probleme der modernen Gesellschaft ist, wir haben das schon öfter mal gehört, ist Einsamkeit. Ja, so jeder vierte Deutsche bezeichnet sich als einsam und ich denke, genauso ist es auch in anderen Nationen. In der Studie, es hat sogar eine Studie des Deutschen Bundestags gegeben, das sind 60% der weiblichen Bevölkerung und 40% der männlichen Bevölkerung bezeichnet sich als einsam. Inzwischen ist es sogar im Jahr 2022, hat eine Studie gesagt, dass 50% der Jugendlichen einsam sind. 47% von ihnen sagen, dass sie sich häufig ausgeschlossen fühlen. Und eine andere Studie sagt, dass Studenten zu den einsamsten Menschen dieser Gesellschaft gehören. Jeder dritte Student fühlt sich alleine und leidet unter Einsamkeit und das hat natürlich auch Folgen. Ich will dir mal so ein paar Zeilen vorlesen aus einem Magazin. Stern heißt dieses Magazin, habt ihr sicherlich noch nie gehört von. Und so überschrieben, warum so viele junge Menschen einsam sind. Viele Bekannte, viele Kontakte, aber wo bleiben die echten Freunde? Einsamkeit ist ein oft geschätztes Problem. Facebook, Sportverein, Arbeit, Dating-Apps. Es gibt tausend Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen. Und jeder von uns kennt tausend Leute. Aber warum sind viele dann trotzdem so einsam? Einsamkeit wird als Volkskrankheit in moderner Gesellschaft tituliert, als Nachfolger von Diabetes, Bluthochdruck und Rückenschmerzen. Gründe dafür gibt es viele. In Großbritannien wurde vor wenigen Jahren die erste Ministerin für Einsamkeit ernannt. Wusstet ihr das? Ja. Gründe dafür gibt es viele. In einer fragmentierten Gesellschaft, also einer Gesellschaft, die sich aufteilt in ganz unterschiedlichen Fragmenten, in Teilen, in der jeder seinen Weg sucht und geht, greifen die traditionellen Zusammengehörigkeitsmechanismen zur Familie, also das, was eben Familie oder Familienwerte eben vorher war, und eben genauso auch in der Kirche, in den Gemeinden, das greift eben immer weniger. Wir ziehen weg, verlieren den Kontakt zu unseren bisherigen Freunden, lernen neue kennen, die dann auch wegziehen und zu denen wir den Kontakt dann wieder verlieren. Und ich denke, es ist auch kein Geheimnis, dass es unterschiedliche Facetten von Einsamkeit genauso auch bei Christen sind, die in einer Gemeinde sind. Also immer mehr Menschen fühlen sich einsam. Und Einsamkeit, ihr Lieben, ist nicht irgend so ein Gefühl, sondern verursacht Schmerzen. Körperliche Schmerzen ist etwas, was viele kennen, ist etwas wie ein tiefes inneres Loch. Wir haben im Zeugnis davon gehört. Und es ist völlig unabhängig von Alter und von Wohnort. Es ist, wir hören das in Zeugnissen, dieses Gefühl von einer ganz tiefen inneren Leere, ausgeschlossen zu sein, nicht mal Anteil zu haben, wird sehr unterschiedlich eben beschrieben und kann unterschiedliche Ursachen haben, auslösen, natürlich kurzfristige. Aber meistens beschäftigt man sich eben nur mit den Symptomen, woher das kommt. Aber, und darum geht es in dieser Predigt, du wirst diese Einsamkeit nur überwinden können, wenn du die eigentliche Ursache kennenlernst. Und darum geht es eben hier in dieser Predigt. Ich denke, es gibt niemanden, der sagt, ich bin begeistert, ich möchte gerne einsam bleiben. Niemand will mit Einsamkeit leben. Ja, und wir wissen, dass Einsamkeit die Triebfeder ist, wenn wir mal unsere Zeugnisse uns gegenseitig erzählen würden, unsere Geschichten, woher sie kommen. Es ist eine ganz merkwürdige Triebfeder. Aus Einsamkeit kommt Alkoholismus, Alkohol, Drogen. Viele werden sagen, ich hatte dieses innere Loch, ich habe das versucht auszufüllen. Wechselnde Beziehungen, ja, Vernachlässigungen, Lethargie, Depression. Aus dieser Einsamkeit ist eine Hammer-Triebfeder, was daraus kommt. Und es ist eine inzwischen wissenschaftliche Erkenntnis, dass Einsamkeit krank macht und Leben zerstört. Da können die Psychologen noch sehr viel mehr sagen. Und die Bibel steht voll davon. So, wir kennen die Geschichte von Jesus am Teich von Bethesda. So, ich liebe das, wenn ich in Jerusalem bin. Man geht sehr schnell, wenn man vom Ölberg kommt und gerade in Gethsemane, da geht man durch das Schaftor und dann auf der rechten Seite. Da ist der Teich Bethesda, den kann man sich heute noch anschauen. Und Jesus kommt also zu diesem Teich Bethesda und da ist eben ein Mann, der ohne Freunde lebt, mit ganz vielen Kranken, 38 Jahre, ja, mit Kranken, Gebrechlichen, Gelähmten. Und Jesus schaut ihn an und er heilt ihn, er wird zu seinem Freund, er heilt ihn. Ja, cool. Jesus befreit ihn aus dem Gefängnis der Einsamkeit. Und ich denke, dass wir jetzt beim Startpunkt sind, dass wir uns diesen Text zuerst mal noch ein bisschen näher anschauen. Psalm 68, Vers 7. Eigentlich besteht er aus drei Teilen und alle drei sind sehr, sehr wichtig. Und die ergänzen sich einander. Zuallererst, den Einsamen gibt Gott ein Zuhause. Ist ja interessant, gell? So, Yahid ist einsam oder einzig. Ja, beide Worte gehören zusammen. Den Einsamen, die Einsamen, so gibt Gott ein Bayit, ein Haus, ein Gotteshaus. Das Wort, wir wissen ja in der hebräischen Bedeutung, gibt es unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. Eben das Haus der Familie, das Haus Gottes. Einsam gibt Gott ein Zuhause. Das heißt, die einsam sind nicht zu Hause. Einsam sind fremd, fühlen sich fremd. Das ist ja alles mit da drin. Einsam sind, die eben nicht sicher sind, außen vor sind. Und hier Gott sagt, ich habe einen Weg für dich, dass du ankommst, sicher bist und dass du ein Zuhause bekommst. Das Zweite, die Gefangenen führt er heraus, Martin Luther sagt, im Glück und ins Glück, das gefällt mir gut. Das Wort Gottes steht immer voll, dass er die Gefangenen frei macht. Und wenn wir Jesus begegnen, ist es immer Befreiung auch aus Gefangenschaft. Und er führt sie ins Glück und das hebräische Wort ist koschera, und wenn du genau hinhörst, koschera, koscher, also ihr merkt schon, da gibt es bestimmte Verbindungen. Er führt sie ins Wohlergehen hinein, in ein Gelingen hinein, dass es ihnen gut geht. Die Gefangenen führt er hinein, dass es ihnen gut geht. Was für eine coole Botschaft in dieser Zeit. Wenn du hier bist und in irgendeiner Art und Form von Gefangenschaft, sollst du wissen, es gibt einen Experten, der jeden Menschen herausführt aus der Gefangenschaft in ein Wohlergehen, dass es dir gut geht, da hinein. Und dann steht hier, die Empörer aber bleiben im dürren Land. Für Empörer steht Sarar, das heißt die Abtrünnigen, die Störrischen, die Gott den Rücken zudrehen, ja, die bleiben in der Wüste, an einem Ort, in dem nichts wächst. Die bleiben, andere Übersetzung, müde und erschöpft. Also, Gott ist gekommen, Menschen aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Manchmal denke ich, wir sind ein bisschen zu kompliziert mit dem Evangelium. Das Evangelium ist sehr einfach. Das Evangelium ist, dass er aus der Gefangenschaft frei macht. Amen. Ja? Einfach, dass es uns gut geht. Ganz gleich, welche Gefangenschaft. Von Drogen, von Nikotin, Depression, Selbstablehnung, Einsamkeit. Es gibt so viele Gefangenschaften. Gefangenschaft der Sünde. Psalm 107, Vers 16. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Das ist die Botschaft. Und du wirst keinen lebendigen Christen finden, der dir nicht erzählen kann, wie er in irgendeiner Art und Weise von der Gefangenschaft frei geworden ist. Oder Lukas 4, die erste Predigt Jesu, die Antrittspredigt, wird es genannt. Ich lese nicht alle Verse, aber der Geist des Herrn ist auf mir. Er zitiert Jesaja, weil er mich gesagt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Yes. Also, ihr Lieben, und die erste Botschaft, Einsamkeit ist ein Gefängnis. Und der Herr will dich daraus befreien. Einsamkeit ist ein Gefängnis und der Herr will dich daraus befreien. Mich hat mal interessiert, wer waren denn so die einsamsten Menschen der Welt? Und also da könnte man jetzt viele Namen sagen, ich habe mal so einige rausgenommen, wobei das immer so eine Frage ist, ja? Wenn die Presse schreibt, das waren die einsamsten Menschen, dann waren das noch lange nicht die einsamsten Menschen, das kann man eben nicht so einschätzen. Aber einer wird immer wieder erwähnt, sorry, dass ich da zurückgreife, wieder in so ein bisschen in die Geschichte. Und zwar, da gab es doch einen Film, ich glaube über Apollo 11, kann das sein, oder Apollo 12, keine Ahnung. Aber Apollo 11 war auf jeden Fall die Mondmission, die erste. Und da blieb einer zurück in der Kapsel, Michael Collins hieß der. Und der, während dann also die beiden anderen Astronauten, das waren die Heroes, das waren die, die den ersten Schritt taten auf dem Mond, alles war sehr unsicher, ob die zurückkommen würden oder nicht. Die haben sich selber eine Chance gegeben von 50 zu 50. Und da war eben dann einer, Michael Collins, und der umkreiste den Mond. Und damals, das fand ich total faszinierend, dass immer auf der Schattenseite des Mondes war man nicht ganz sicher, ob noch die Kontakte bleiben und ob noch der Funkverkehr bleibt. Der brach dann ab und er galt dann als einer der einsamsten Menschen der Welt. Ob er das wirklich war, keine Ahnung. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht. Prinzessin Diana. Ja, einfach für diejenigen, die so ein bisschen mehr diese Richtung mögen. Erste Ehefrau von Prinz Charles. Starb mit 36 Jahren, fühlte sich isoliert, im Stich gelassen, Zitat. Aber das Zitat, das haut schon hin. Die größte Krankheit unserer Zeit ist, dass die Menschen sich ungeliebt fühlen. Ich weiß nicht, wie ihre eigene Geschichte war, aber es ist schon so. Ja? Jemand, der sich nicht geliebt fühlt und abgelehnt fühlt, ist die größte Krankheit in dieser Zeit. Dann gab es einen anderen Schauspieler. Vielleicht kennt ihr den, Robin Williams. Sagt euch das was? Einer der größten Schauspieler und Komiker. Er war alkoholkrank, hat mit 65 Suizid begangen. Und da habe ich auch ein Zitat mitgebracht. Ich dachte immer, dass das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann, ist, allein zu sein. Dieses Zitat finde ich schon krass. Jetzt geht's weiter. Das stimmt nicht. Das Schlimmste ist, mit Menschen zusammen zu sein, in deren Nähe man sich alleine fühlt. Das Schlimmste ist, mit Menschen zusammen sein, deren Nähe man sich alleine fühlt. Das ist eben die Geschichte. Einsamkeit ist nicht eben die Abwesenheit von Menschen, sondern Einsamkeit ist tiefer gegründet. Du kannst mit Menschen zusammen sein, du kannst in der Familie sein, du kannst verheiratet sein, du kannst von morgens bis abends in einer WG sein, du kannst dich trotzdem, in Einsamkeit kannst du gefangen sein. Ja? Mutter Teresa, habt ihr von der gehört? Ja, 1910 bis 1997, sie war in Kalkutta. So krass, was ihr Dienst war. Sie hat sich den Ärmsten der Armen gekümmert, wurde weltweit bekannt durch die Arbeit mit obdachlosen, kranken, Sterbenden in Kalkutta. Und sie sagte Folgendes: Die schlimmste Armut ist Einsamkeit und das Gefühl, unbeachtet und unerwünscht zu sein. Und das Gefühl, unbeachtet und unerwünscht zu sein. Auf einmal merken wir, dass das Thema dann doch ein bisschen rankommt, weil das Thema Einsamkeit hat immer so ein bisschen auch was damit zu tun, dass man das nicht an sich ranlässt. Ja? Dass man es versucht wegzuschieben und deswegen kommt man da so schwer dran oder Jesus kommt so schwer dran. Aber es ist eine Gefangenschaft und wenn man sagt, bei jedem Dritten, bei jedem Vierten brauchen wir nur mal abzuzählen hier, dann kämen wir auf eine ziemlich hohe Zahl. Ja, und wir wissen, dass es auch nicht etwas ist, an dem wir denken, so, naja, klar, ältere Generation, da gibt es viele Studien, die vereinsamen. Nein, es ist eigentlich noch ein größeres Problem bei der jungen Generation. Und da hat es mich auch mal interessiert, ja, wie redet man denn darüber? Jetzt, ihr könntet mir das alles sagen, aber ich habe es dann doch gelernt. Also erstens, es wird in unterschiedlicher Form ausgedrückt und zuallererst forever alone. Ja, das wird in Memes oder sozialen Medien verwendet und der Ausdruck, der steht dafür, dieses Gefühl der dauerhaften Einsamkeit, forever alone. Ja, ist also in Social Media wird das überall verwendet. Und dann gibt es ein zweites, ich weiß, ihr kennt das alles, natürlich, ihr habt das alles drauf, Social FOMO, kennt ihr das? Wer von euch kennt Social FOMO, kann ich mal sehen? Wow, also 10 melden sich. Sehr interessant. Was heißt FOMO? The fear of missing out. Aber ich glaube, das Gefühl kennen viele. Nämlich die Angst, etwas zu verpassen. Ja? So, das heißt, wenn man sich einsam fühlt und denkt, dass andere spannende Dinge erleben, die ich nicht erleben kann. Ich fühle mich ausgeschlossen von dem, was andere machen. Die anderen haben Action und tun hammerstarke Sachen, aber ich bin ausgeschlossen. Ich bin irgendwie nicht dabei. Zumindest fühle ich und denke ich das. Oder die Social Media kommunizieren mir das. Social FOMO. Aber jetzt das nächste Wort, das kennt ihr sicherlich, Ghosting. Kennt ihr das? Wer kennt das Wort Ghosting? Kennt ihr das? Okay, einige mehr. 5 mehr von denen. Aber mehr so in diese Richtung und nicht in diese Richtung. Ja. Aber es ist das, was viele von euch schon erlebt haben. Ja? Ihr WhatsApp oder kommuniziert mit irgendjemandem und auf einmal auf der anderen Seite ist einfach ein dröhnendes Schweigen. Es kommt nichts mehr zurück. Ja? Es kommt einfach nichts mehr zurück. Ja, das plötzliche Verschwinden einer Person aus dem Leben eines anderen, von dem man gedacht hat, dass man eben Kontakt hätte oder nicht. Und auf einmal kommt nichts mehr. Ghosting. Und dann eben, wenn man das erlebt, fühlt man sich unerwünscht, abgelehnt, einsam. Ja. Und dann die Lonely Vibes. Hat das schon mal jemand gehört? Come on. Einige hier, Lonely Vibes. Kann ich mal sehen, die Hand? Ich brauche sie nicht schämen, ja. Also, okay. Lonely Vibes. Das ist einfach das allgemeine Gefühl der Einsamkeit. Wenn jemand sagt, er hat Lonely Vibes, dann heißt das, dass er einsame Schwingungen, dass er Einsamkeit fühlt. Lonely Vibes. Alles unterschiedliche Begriffe für das gleiche Gefühl. Ja? Egal, was man sagt. Alleinsein, Verlassensein, Isolation, Verlorenheit, Beziehungsgestört, wie auch immer. Das ist schon ein Ding. Und das ist schon die Ursache auch für vieles. Wenn das einer der Hauptprobleme ist in dieser Zeit, dann heißt das ja, dass da Dinge heraus resultieren, worauf wir eine Antwort haben müssen, auch im Evangelium und auch du selber. Und wir selber erstmal natürlich damit was machen müssen. Ist ja ganz klar. Ja. Mich hat auch interessiert, woran erkennt man denn das? Kennzeichen und häufige Symptome. Das ist wirklich sehr interessant. Zuallererst, so eine Leere kann einfach zu häufigen dass übermäßig viel Geld für Einkäufe ausgegeben wird und auf großer Wert auf teure Besitztümer gelegt wird. Das heißt also, wenn deine Frau plötzlich anfängt, regelmäßig nach Metzingen zu gehen, ja, und einkaufen, dann kann das sein, dass sie anfängt und Probleme hat. Matze, gell, können wir mal drüber uns unterhalten. Dass sie einfach irgendwie auf einmal Einsamkeitsgefühle hochkommen. Oder wenn die Bärbel regelmäßig zum Zinser geht und sagt, Frank, sag mal, Schatz, schon wieder, schon, am nächsten Morgen geht sie wieder mit der Tüte raus. Ja, okay. Also, zweiter Punkt ist geschwächtes Immunsystem. Menschen, die sich einsam fühlen, sind möglicherweise anfälliger für Krankheiten und Infektionen. Plötzliche Gewichtszunahme, Menschen essen mehr oder weniger. Aber das andere ist völlige Abhängigkeit von sozialen Medien. Das kennen wir schon auch, oder? Sich verkriechen in sozialen Medien, jemand, der ständig verkrochen ist. Und by the way, das ist nicht nur bei Jüngeren, ich kenne das bei vielen Älteren auch, die richtig eigentlich in einer zweiten Welt leben und ihre realere Welt, die Social Media sind, als das, was aus dem Gespräch herauskommt. Sag mal zu deinem Ehemann, zu deiner Ehefrau, du aber nicht, Schatz, oder? Also, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch gut eingeführt in dieses Thema. Und die Frage ist, was sagt das Wort Gottes zu diesem Thema über Einsamkeit, damit wir dann uns diesen Vers in der richtigen Weise anschauen können und beten können. Also die Frage ist, was sagt das Wort Gottes darüber? Und zwar, uns interessiert die Frage, was ist die Wurzel? Woher kommt das? Nicht die Symptome, die haben wir mal kurz angeschaut. Da könnte man auch irre viele Seminare halten und da kannst du Bücher nachlesen und alles Mögliche. Nein, die Wurzel ist interessant. Ja? Woher kommt das? Den Einsamen gibt Gott ein Zuhause, die Gefangenen führt er heraus ins Glück, die Empörer aber bleiben im dürren Land. Das lohnt sich auswendig zu lernen. Cooler Vers. Ja? So, und wir wissen, dass wir vom Herrn auf Beziehung angelegt sind. Wir sind für Beziehung geschaffen. Gott wollte nicht, dass der Mensch alleine ist. Sonst hätte er nur Adam geschaffen. Manche denken, das wäre eine gute Idee gewesen, aber es war nicht eine gute Idee. Ja? Sondern er hat Adam und Eva geschaffen. Und da sind wir sehr dankbar für. Also, der ist auf Beziehung angelegt. Und genauso ist es eben auch vom Herrn, dass Adam und Eva auf die Beziehung angelegt waren, auf den lebendigen Gott. Und wir wissen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch. Also der Mensch ist auf Beziehung, auf Gemeinschaft angelegt. Und doch sehen wir, dass eben zu ganz unterschiedlichsten Punkten Menschen in der Bibel einsam waren. Wir gucken uns mal einige an. Die Einsamkeit des Josefs, 1. Mose 37. Boah, das finde ich so krass. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich nur darüber predigen werde. Josef und seine Brüder. Josef, der den Rock seines Vaters anhatte. Und dann waren die Brüder einfach eifersüchtig auf Josef und wollten ihn töten. Und da war Situation mit der Zisterne. Und sie klauen in den Rock. Und sie werfen ihn in die Zisterne. Und dann finde ich so krass. Und da steht er und sie setzen sich zum Essen. Sie wollen ihn töten und dann setzen sie sich an den Rand zum Essen. Und da sitzt Josef in der Einsamkeit, der Mordlust seiner Geschwister und der Eifersucht. Und der erste Punkt, den ich hier sehe, weißt du, dass Eifersucht dich einsam machen kann? Neid und Eifersucht machen einsam. Nicht nur, wenn du es in deinem eigenen Herzen hast, sondern genauso auch, wenn du Geschwister um dich herum hast, Brüder und Schwestern, die gegen dich kämpfen. Deswegen, ihr Lieben, müssen wir ständig in einer Reinigung leben vom Herrn. Der zweite Punkt ist die Einsamkeit der Lea, 1. Mose 29. Wir wissen, Lea war die erste Frau von Jakob und gleichzeitig war aber die jüngere Schwester Rahel. Das war die Lieblingsfrau vom Jakob. Ja, das war die Lieblingsfrau. Lea kam immer an zweiter Stelle. Lea wurde zurückgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, wie einsam sie war. immer wenn sie erwartet hatte, dass sie dran ist, war sie an zweiter Stelle. Es gibt viele Menschen, die haben das als ihr Lebensgefühl. Ich komme immer an zweiter Stelle dran. Immer werden andere vorgezogen. Immer der Herr hat andere, ja, liebt er viel mehr als mich selber. Das war das Lebensgefühl und das hat sie einsam gemacht. Einsamkeit der Lea. Das Gefühl, an zweiter Stelle zu stehen. Krass. Und doch wurde sie die Mutter der vier Stämme Israels. Josef, Benjamin, Dan, Naphtali. Sie wurde Erzmutter hinterher genannt. Gott hat sie stark gebraucht. Dann haben wir die Einsamkeit Elias. 1. Könige 17. So, wir wissen, dass Elia gegen Ahab prophezeite, dem König von Israel. Und dann musste er in die Wüste fliehen. Und dann hat er Konfrontation mit der Königin Isabel. Und dann später sitzt er einsam unter dem Wacholderbusch. Kennt ihr die Szene? Ja? Unter diesem Wacholderbusch. Und und er will sterben. Und zwar, Elia ist einsam, weil er die Lüge, der Lüge Isabels geglaubt hat. Die Isabel hat ihn bedroht, mit dem Leben bedroht, ich werde dich töten, weil er einfach an der Lüge geglaubt hat. Manchmal ist es so, dass wir einsam sind und einsam werden, weil wir umgeben sind von Statements, die uns immer weiter runterdrücken und die keine Glaubensstatements sind. Ja? Von Unglaubensstatements, von Negativstatements und die binden dich und die machen dich einsam. Und dann haben wir die Einsamkeit vom König David, Psalm 147, Vers 4. Naja, hier ist es offensichtlich, er war der gesalbte König Israels und er flieht vor den Angriffen Sauls, versteckt sich in einer Höhle und dann als König begeht er Ehebruch mit Bathseba. Und er versucht, die Sünde zu verstecken. Ja. So, Einsamkeit ist das Ergebnis von verborgener Sünde. Und lieber, wenn ich eins in den 30, 40 Jahren meines Dienstes gesehen habe, Sünde gibt es sehr oft. Man kann Sünde eine Zeit lang verstecken. Aber Sünde kommt immer wieder hoch. Aber du kannst sie nicht verbergen. Sünde bringt Menschen in Einsamkeit und Isolation. Und der Versuch, Sünde zu verstecken, bringt dich heraus aus dem Reich Gottes und trennt dich vom lebendigen Gott. Und so war es eben auch beim David, bis er eben dann Buße getan hat. Da haben wir die Einsamkeit der Frau im Jakobsbrunnen, Johannes 4. Ich liebe diese Stelle jetzt. Die ist sehr gut dargestellt. Wir sehen gerade noch mal The Chosen. Ist nur zu empfehlen. Und da ist diese Stelle, wie Jesus eben der Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Und manchmal gibt es ja auch eine Auslegung in diesem Film. Und die Auslegung ist, das hat mir gut gefallen, dass sie zur Mittagshitze zum Brunnen kam, weil sie nicht mit den anderen Frauen zusammen sein konnte, weil sie eben unter dem Schatten ihrer Vergangenheit lebt. Sie wurde abgelehnt von den anderen Frauen als Hure oder als Ehebrecherin. Sie lebte unter dem Schatten der Vergangenheit. So Einsamkeit kommt, wenn wir unter dem Schatten der Vergangenheit leben und den nicht loswerden. Ja? Jesus ist ja völlig anders. Er sagt, dass er uns befreit aus der Vergangenheit, aber dass wir nicht unter diesem Schatten, unter der Verdammnis der Vergangenheit leben müssen. Sie lebte so lange, bis sie Jesus begegnete und sie aus der Isolation rausholte. Markus 5. Das ist die Einsamkeit der Frau, die an starken Blutungen litt. Und da lesen wir, dass sie bei verschiedensten Ärzten gewesen ist und hatte viel über sich ergehen lassen. Aber ihr Leiden war immer schlimmer geworden. Und ja, und ihre Einsamkeit bestand daran, dass sie, heute würde man sagen, sozial ausgegrenzt wurde. Ja? Sozial ausgegrenzt und isoliert wurde. Also Einsamkeit, seid ihr einverstanden, gibt es in der Bibel. Und zwar viele andere Situationen, die ich nicht erzählt habe. Man könnte fast das über jeden einzelnen Menschen sagen. Aber nochmal, was ist die Wurzel der Einsamkeit? Da hineinzugehen, ihr Lieben. So, wir wissen, Einsamkeit begann im Garten Eden, mitten in diesem perfekten Paradies. Und das war, als Adam und Eva, als der Mann und die Frau ihre Unabhängigkeit zu Gott erklärten. Ja, sie sagten, wir brauchen dich nicht, Gott, wir können ohne dich leben. Und dann bauten sie ihre eigene Welt auf, unabhängig von Gott, so lesen wir es. Sie gingen ihre eigenen Wege. Das heißt, die Sünde begann in diesem schönen, perfekten, herrlichen Garten und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Bis zu uns heute. Wir haben dieses Gift eben in uns, diese Trennung von Gott, ob wir wollen oder nicht. Die Bibel sagt, niemand kann diesem Übel der Sünde entfliehen. Und mit dieser Sünde wurde die Wurzel der Einsamkeit in die menschliche Seele, in den Menschen hineingepflanzt. So war das. Und deswegen war es so, als Gott im Garten Eden nach Adam suchte und er rief, Adam, wo bist du? Wir kennen die Geschichte, Adam versuchte sich zu verstecken und er war nackt, er versuchte es zu verbergen. Und wir wissen auch, Adam konnte sich nicht verstecken. Das ging nicht. Und irgendwann kroch er aus seinem Versteck hervor. Hatte sich da verborgen. Und ihr Lieben, Einsamkeit nimmt niemals auf den Status und auf den Reichtum von Menschen Rücksicht. Es ist nicht, dass die einen das gepachtet haben und die anderen nicht. Die einen haben psychologische, psychische Probleme, die anderen nicht. Das ist eben nicht so, sondern es ist mit der Trennung des Menschen von Gott eingepflanzt in das Herz von jedem Menschen durch die Sünde. Einsamkeit ist völlig egal, wo es landet. Ob es bei Stars ist, ob das bei Komponisten ist, ob das bei Wissenschaftlern ist, ob das Könige sind oder Königin, Geschäftsleute. Jeder von ihnen hat das irgendwann mal gehabt. Du kannst umgeben sein von einem Hofstaat, von Bespaßern, von Menschen um dich herum. Und trotzdem ist dieses Loch, dieses tiefe Leere, dieses Loch der Einsamkeit, so nennt man das. Was ist das? Schau mal, in Johannes 13, da wird über das Abendmahl berichtet beim Passafest. Da kommen wir ja langsam auch hin. Und gleichzeitig wird eben vom Judas berichtet. Judas. Von dem Verrat des Judas. Und die Bibel sagt Folgendes, nachdem Judas das Brot genommen hatte, dann eilte er hinaus und es war Nacht. Jesus hatte ihm das auf den Kopf zugesagt, dass er ihn verraten würde und er eilte hinaus. Er hätte noch die Möglichkeit gehabt, Buße zu tun. Er hätte noch die Möglichkeit gehabt, etwas anderes zu tun. Und da steht, es war Nacht. Und ihr Lieben, es gibt viele, die rennen von Jesus weg. Und du siehst es ihnen nicht an. Das Wegrennen von Jesus beginnt nicht mit der aktuellen Weglaufen wie beim Judas eben, sondern es beginnt in meinem Herzen, in meinem Geist, es beginnt in meinen Gedanken. So war es beim Judas auch. Und so ist es bei vielen Christen, die innere einen Schritt zurückgehen von Jesus, einen zweiten Schritt zurückgehen, einen dritten Schritt und dann irgendwann gibt es so wie eine Zentrifugalkraft und es haut sie immer weiter an den Rand, bis sie auf einmal sich in der Welt wiederfinden. Vielleicht gab es, und ich möchte dir das sagen, vielleicht bist du hier im Gottesdienst oder aber du hörst mir zu hier über TOS TV und ich möchte da auch ganz konkret zu dir sprechen. Vielleicht gab es eine Zeit, in der du Gemeinschaft mit Gott hattest und du kannst dich noch daran erinnern. Aber irgendwie bist du mehrere Schritte zurückgegangen. Noch einen Schritt zurück, noch einen Schritt. Du bist weggegangen. Die Bibel spricht davon. Irgendwie hast du dich empört. Du gehörst zu der dritten Kategorie, die sich empört, die sich irgendwie abgewendet haben, aus irgendeinem Grund. Und vielleicht sitzt du auch hier ganz genauso, sitzt hier irgendwo hier im Gottesdienst. Da war eine Zeit, in der du Jesus gekannt hast, aber jetzt bewegt sich da nichts mehr in dir. Die Bibel nennt, dass das Herz kalt wird in dieser Zeit. hart für geistliche Sachen. Das heißt nicht, dass du nichts empfinden könntest. Du kannst Verletzungen empfinden, du kannst Freude empfinden beim guten Film, bei anderen. Aber wenn es um das Reich Gottes geht, um Jesus, ihm nachzufolgen, ihn zu ehren, da bewegt sich eben nichts mehr in deinem Herzen. Und vielleicht bist du weggezogen worden von anderen Dingen. Genauso passiert das oft. Wenn eben das Herz nicht mehr bewegt ist und sich freut an den Dingen Gottes, dann werde ich von anderen Dingen bewegt. Ich versuche, die Leere zu füllen mit Dingen, die mir Spaß machen und Freude. Und ich meine das gar nicht böse, aber sie werden auf einmal zu Göttern, zu Götzen. Sie werden mir so wichtig, dass sie mich wegziehen von Gott. Vielleicht Dinge, die dir so großes Vergnügen machen und gemacht haben. Und gleichzeitig wusstest du genau, dass es nicht richtig ist, das zu tun. Und dann bist du eben weggegangen von der Gegenwart Gottes. Und du fandest heraus, dass da, wo du jetzt bist, es dunkel geworden ist. Geistlich dunkel geworden ist. Und das merkst du. Du hast keine Freude mehr daran. Du hast keine Gemeinschaft mit lebendigen Christen. Ich meine, mit Christen, nicht die sagen, dass sie Christen sind, da gibt es schon einige, sondern Christen, die sagen, ich möchte online sein im Willen Gottes, mit dem Wort Gottes, in Freude haben an ihm. Und irgendwo bist du nicht mehr so richtig im Reich Gottes zu Hause, aber auch nicht richtig in der Welt. Du humpelst mit beiden Beinen. Aber wenn du ganz ehrlich bist, hast du die Gemeinschaft mit Jesus verloren. Gemeinschaft, das heißt, guck mal auf dein Handy, wie viel Zeit du verbringst in deinem Handy. Da gibt es immer Anzeiger, wie viele Stunden dabei sind. Und rechne das mal hoch mit deiner Zeit im Gebet. Und dann kannst du das mal vergleichen. Und dann kannst du mal schauen, mit wem du wirklich Gemeinschaft hast. Und ob du die Gemeinschaft mit Jesus verloren hast. Ihr Lieben, es ist keine Einsamkeit, so bitter und schwer. Und ich nenne das einfach mal so, wie die Einsamkeit eines Christen, der innerlich von Gott weggegangen ist. Es ist keine Einsamkeit so bitter und schwer, wie die Einsamkeit eines Menschen, der innerlich zurückgegangen ist vom Reich Gottes und von Jesus, von der Beziehung zum Herrn. Weißt du, jemand, der mit seinem Mund sagt, dass er Jesus kennt, aber ganz tief in deinem Herzen weißt du, dass es nicht so ist. Sünde, Freunde, macht dich einsam. Das Erste, was uns einsam macht, ist Sünde. Sünde macht dich einsam, denn Sünde trennt dich von Gott. Und das war niemals Gottes Absicht, dass du alleine bist. Niemals. Gottes Absicht war immer, dass du Beziehung und Gemeinschaft zu ihm hast, zum Bruder und zur Schwester. Und so war das. Ich habe die Frau im Jakobsbrunnen eben gerade schon kurz erwähnt. Das war diese einsame Frau, die mehrere Ehemänner hatte. Aber sie hatte keine Befriedigung, sie hatte keine Freude, keinen Frieden, war voller Fragen. Und dann kam Jesus und sprach mit ihr und ihr ganzes Leben wurde verändert. Sie wurde wirklich zu einem neuen Menschen. Ich finde so klasse, diese Szene, guck es dir mal an. Und dann lief sie in die Stadt und erzählte von allem, der kennt mich, der kennt mich, der kennt mein Leben. Kommt und seht ihn an. Jesus verändert Einsamkeit. Wenn wir Jesus begegnen und er kommt und wir es lassen, dass er uns aus dem Gefängnis der Einsamkeit befreit, dann passiert etwas Gewaltiges. Warum? Warum ist das so? Schau mal, den einsamsten Moment des Universums, den lernen wir bei Jesus kennen. Die Einsamkeit Jesu. 5 Tage vor, da schrie die Menge Hosianna, ja, und dann 5 Tage später schrie sie, kreuzige ihn. Und dann hing er am Kreuz und wir wissen, dass er für uns starb. Er starb für dich und mit am Kreuz von Golgatha. Wir wissen das. Gott legte alle Sünde auf ihn. Deine Sünde, meine Sünde, alle Sünde, alle Gericht, alle Hölle, alles. Und dann um die 9. Stunde, da schrie er in 3 Uhr, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war ein schrecklicher Augenblick, ihr Lieben. In diesem Augenblick passiert etwas, was niemand erklären kann. Kein Theologe kann das erklären. Aber schau mal, in diesem Augenblick nahm Jesus meine Sünde, deine Sünde. Er nahm mein Gefängnis, er nahm dein Gefängnis, dein Gericht, deine Hölle, meine Hölle, da wo du gerade bist, er nahm es auf sich. Jesus nahm jede Strafe, die ich für meine Sünde verdient habe, nahm er ans Kreuz für dich und für mich. In diesem Augenblick, in diesem Augenblick. Und ihr Lieben, das war der einsamste Moment des Universums. Der einsamste Moment. Jesus wurde, es ist unvorstellbar, es ist unfassbar, aber es passierte. Jesus wurde schuldig für die ganze Sünde der Welt. Das war die ultimative Einsamkeit, als er für dich und für mich starb. Und deswegen ist er der Einzige, der dich aus diesem Gefängnis befreien kann. Der sagt, hier ist neues Leben, hier ist Frieden, hier ist meine Freundschaft, damit du nie wieder einsam sein musst. Wow. Schau mal, Jesus hat mit seinem Tod sich diese ersten Ursache der menschlichen Einsamkeit entgegengestellt. Diese Trennung von Gott, das ist die erste Ursache. Die erste Ursache der Einsamkeit ist Trennung von Gott. Und Trennung von Gott ist Hölle. Wenn wir von Himmel und Hölle sprechen, von ewigem Leben und Verdammnis, die Hölle ist Trennung von Gott. Die Hölle ist der einsamste Ort des Universums. Jesus nahm, und das ist meine Botschaft, so schlicht sie ist, deine Einsamkeit auf sich. Er nahm das. Er nahm die Einsamkeit einer ganzen Gesellschaft, wo jeder Dritte, jeder Vierte einsam ist, das von der jungen Generation ist, ob das die Social-Media-Generation ist, ob es Senioren, die vereinsamen in ihren Heimen, wo sie sind, ganz gleich, wo sie sind, Menschen, Migranten, die Einsamkeit der Migranten, die unter ihren Traumata leiden. Die Einsamkeit auf sich. Es ist ein Unterschied, wenn jemand zu Jesus kommt. Großer Unterschied. Manchmal, weißt du, du siehst das nicht am Anfang. Es gibt so viele, die strahlen, losdüsen und aussehen wie die Heiligen der letzten Tage. Du siehst es am Ende. Der Herr sagt immer, das Ende schau an. Ja. So, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan vom Päpsten, aber was mich beeindruckt hat, ist, dass das letzte Wort vom Papst Benedikt, der 10 Jahre lang gebetet hat, wir waren in Rom und Castel Gandolfo, wir waren an diesem Ort vor einigen Wochen, der 10 Jahre gebetet hat, sich zurückgezogen hat, der wirklich Christ war. Seine letzten Worte waren, ich liebe dich, Jesus. Wow. Ja, was für ein Sterben. Und ich weiß auch von jemandem, und ich sage nicht den Namen, wer es ist, hier aus der Gemeinde, der zum Herrn gegangen ist und starb und der seine Arme hochgehoben hat und gesagt, Herr, ich komme. Im Leben und im Sterben merkst du, ob du Jesus kennst oder nicht. Ob du diese Sünde, diese Einsamkeit der Sünde zerbrochen ist über deinem Leben. Ja, ihr Lieben, Jesus lebt, er ist auferstanden. Er will mit Vergebung und Frieden und Freude in unser Herz kommen. Aber ich möchte dir sagen, du bist eingeladen, du bist zu Gast, du bist schon längere Zeit hier. Ich möchte es dir sagen, du bist über TOS.TV, hörst du zu und es sind so viele und wir sind sehr dankbar für alle, die hier im Gottesdienst über Streaming mit dabei sein können. Aber, weißt du, manchmal denken wir, dass die Nachfolge Jesu so eine Art Friede, Freude, Eierkuchen-Nachfolge ist, so dann ist alles gut. Und Schau mal, wenn du dich entscheidest, ihm nachzufolgen, dann ist das eine Herausforderung. Jesus sagt nicht, dann wird alles nur easy. Jesus sagt, wenn du nicht bereit bist, dich selbst zu verleugnen und dein Kreuz auf dich nimmst und mir folgst, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Lukas 14, 24 und 14, 27. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist das, was Jesus sagt. Und ihr Lieben, das Kreuz, damit ist nicht gemeint, das Kreuz tragen, indem du hier so ein Symbol trägst, ja, und deinem Hals. Das darfst du von mir aus auch gerne. Sondern das Kreuz ist der Platz der hingerichteten Kriminellen. Da wurden die Kriminellen hingerichtet. Es wäre so, als ob heute jemand sagen würde, es gibt keine Todesstrafe in Deutschland, Gott sei Dank. Aber in Amerika jemand sagen würde, wenn du mir nachfolgen willst, dann nimm den elektrischen Stuhl auf dich. Ja, oder die lebenslängliche Strafe. Jesus sagt, ich gehe, ich werde am Kreuz sterben. Und wenn du mir folgst, dann wirst du Sorgen, Schwierigkeiten, Probleme haben, Verfolgung, vielleicht Tod. Und der Herr sagt, überleg dir das. Es gibt eine Entscheidung, die dir niemand abnehmen kann. Die musst du selber treffen, da wo du gerade bist, wo du mir zuhörst. Diese Entscheidung. Es ist keine Entscheidung für ein Soft-Christentum. Es ist keine Entscheidung für Gemeinschaft. Es ist noch nicht mal eine Entscheidung für eine nice Gemeinde oder für Aktivitäten, sondern es ist die Entscheidung für den lebendigen Gott, der sagt, folge mir nach. Bist du bereit, den ganzen Weg mit mir zu gehen? Bis zum Kreuz? Und ja, in der Mitte davon, da ist Freude, Friede, Erlösung. Ah, ganz klar, hey, natürlich, seine Verheißung. Also besteht durchaus die Möglichkeit, wenn du dich entscheidest und vielleicht heute entscheidest, nochmal neu entscheidest, dass du durch Struggles gehst. Attacken, Angriffe. Versöhnung leben musst und üben musst, hinter Menschen herzugehen. Nicht nur einmal vergeben und dann dem anderen den Rücken zuwenden, sondern 7 mal 7 mal 7 mal vergeben. Und dann sogar 7 mal 77. Aber du musst eine Entscheidung fällen. Manche haben eine Entscheidung gefällt, aber manchmal denke ich, das ist so eine Entscheidung, die abhängig ist von den Umständen, eine Entscheidung für Jesus. Unsere Reaktion, ihr Lieben, ist meistens, wenn es um Einsamkeit geht, dass wir die Symptome behandeln, aber nicht die Wurzel. Weil wir wollen einfach gute Zeiten haben. Okay? Und dann füllen wir diese innere Leere. Überleg mal, womit? Gaming, Social Media, Instagram. Wie gesagt, schau dir mal deine Zeitabläufe an in deinem Handy. Und dann versuchen wir irgendwie ohne Bekehrung und ohne Umkehr und ohne Buße Jesus nachzufolgen. Und wir merken, je mehr wir leben, je mehr wir das versuchen, ist das wie ein Kampf, ob wir, kennt ihr Treibsand, ja, indem man so in Treibsand stecken bleibt. Und man strampelt. Dieses christliche Strampeln, ja. Man versucht es nochmal. Und dann ziehst du den einen Seelsorger in deinen Treibsand rein. Und der strampelt mit dir. Und dann ziehst du den anderen Seelsorger. Dann ziehst du den Pastor mit rein. Dann noch die Zellgruppe. Und du strampelst. Und du strampelst. Aber eigentlich hast du mit deiner Sünde nicht aufgeräumt. Und keine klare Entscheidung gefällt. Viele alte und junge Menschen kämpfen in diesem Treibsand. Und eigentlich ist die Botschaft, Jesus gekommen, Gefangene frei zu machen. Viele stecken in dieser inneren Wüste und du brauchst jemand, und so komme ich jetzt zum Ende der Predigt, der dich befreit und dir ein geistliches Zuhause gibt. So, sollen wir nochmal Psalm 68 lesen? Den Einsamen gibt Gott ein Zuhause und die Gefangenen führt er heraus ins Glück. Die Empörer aber bleiben im Treibsand stecken. Oder anders ausgedrückt, bleiben in dürren Land. Es gibt so viele Menschen, die rumstrampeln und versuchen, sich selber zu retten. Und vielleicht bist du hier und vielleicht sieht man dir das nicht an. Oder du bist hier bei Streaming mit dabei und du bist irgendwie am Ende der Fahnenstange angekommen. Kennst du das? Dieses Gefühl, nichts geht mehr eigentlich. Man versucht es zu flicken, zu tun, zu machen, aber ich bin am Ende der Fahnenstange. Und jetzt gibt es einen ganz einfachen Weg. Und ich spreche zu dir, vielleicht bist du schon lange in der Gemeinde, vielleicht bist du zum ersten Mal hier, vielleicht hörst du mir zum ersten Mal zu. Es gibt einen einfachen Weg. Und das ist deine Lebensübergabe an Jesus, deine Entscheidung. Lass ihn das tun. Lass ihn dich befreien aus deiner Gefangenschaft. Lebensübergabe ist nicht mein Mundbekenntnis, sondern meine Entscheidung, dass ich mich führen lasse, egal wohin er mich führt, mich leiten lasse, nicht wegspringe, wenn der Herr mich Wege führt, die mir nicht gefallen. Und wir haben, ihr Lieben, so viele Wegspringchristen. Ich will dich dahin führen, sagt er zu Petrus, wo du vielleicht nicht hingehen willst. Ich will dich gürten, so wie du es vielleicht nicht möchtest. Und Gott sei Dank ist Petrus nicht weggesprungen, sonst würden wir hier alle nicht sitzen. Es gibt nur einen Weg. Diese Entscheidung, wenn du zum ersten Mal hier bist und diese Entscheidung nicht gefällt hast, ja, natürlich, irgendwie kommst du vielleicht aus einem christlichen Hintergrund, irgendwo hast du schon mal versucht, mit Jesus zu leben, ich weiß nicht, vielleicht ist es das allererste Mal, vielleicht ist es der Start in dein geistliches Leben, vielleicht ist es aber auch wiederum eine neue Entscheidung. Aber hey, das Gegenmittel für Einsamkeit ist, dass du alleine eine Entscheidung für Jesus fällen musst, ihm nachzufolgen als den Gekreuzigten und dich von dem Leiden führen zu lassen. Schau mal, manchmal ist Einsamkeit, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Weg Gottes, uns zu zeigen, dass wir uns nach dem Kreuz ausstrecken müssen. Und da, wo du das tust, wirst du nicht einsam sein. Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus, merkst du es nicht? Oh, was ein herrliches Wort. Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wir kennen dieses, wir haben das ja jetzt als Breakdance gehört. Klopf, klopf. Ja. Aber horch, wie das Wort weitergeht. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür, und die Tür, ihr Lieben, das ist nicht die Kirchentür, das ist nicht die Haustür, das ist die Herzenstür in meinem Geist, öffnet, zu dem werde ich hineingehen, ich selber hineingehen und Gemeinschaft mit dem haben. Wow, da kann ich nicht einsam sein. Gemeinschaft mit dem haben. Du kannst zu Hause bei Gott ankommen. Hier steht es. Du kannst heute diese Einsamkeit loswerden. Denn einsam gibt Gott ein Zuhause. Die Gefangenen führt er ins Glück. Die Empörer aber bleiben im dürren Land. Herr, ich bitte dich, wenn wir jetzt gleich beten, bleib doch bitte nicht im Treibsand, bleib nicht im dürren Land, bleib nicht in diesem Land der Frustration und Entmutigung.